Apostelgeschichte 8, Vers 26.
Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Derselbe ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandaze, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesajas. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesajas, lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, welche er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, also tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von Jesu. Als sie aber auf dem Wege fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er hieß den Wagen halten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber wurde zu Asdod gefunden, und indem er hindurchzog, verkündigte er das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam.
Danke. Von hier ab beschreibt uns Lukas in der Apostelgeschichte drei Bekehrungsgeschichten, drei Biografien von Einzelpersonen. Wir haben letztes Mal eben diese große Arbeit in Samaria gesehen, in Apostelgeschichte 8 ab Vers 5 bis 25. Und wir haben gesehen, wie also hier ein Evangelist eine Massenevangelisation gemacht hat und wie Gott das gesegnet hat. Und hier finden wir die Arbeit an einem einzelnen Menschen. Und zwar wiederum durch die gleiche Person, ausgeführt auch durch Philippus. Und das gibt uns so das richtige Gleichgewicht. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist falsch, wenn eine Missionsarbeit irgendwie in einem großen Stil getan wird. Man sollte am Einzelnen arbeiten, dann kann man sagen, seht ihr die Arbeit da in Samaria bei Philippus. Das hat der Herr so gewollt. Aber dann gibt es andere, die verachten eher die Arbeit am Einzelnen und wollen nur große Dinge. Und dann kann man sagen, sieht man da diese Arbeit an diesem einzelnen Äthiopier, dem Philippus nachgehen musste. War keine Zeitverschwendung, überhaupt nicht. Also es gibt sowohl das eine wie das andere. Man muss das gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber wie gesagt, hier jetzt in Kapitel 8, 9 und 10 beschreibt uns Lukas ganz bewusst drei Biografien im Zusammenhang mit ihrer Bekehrung. Zuerst eben dieser Äthiopier und dann Kapitel 9, Saulus und Kapitel 10, Hauptmann Cornelius. Und warum ist das irgendwie auffällig, dass gerade diese drei Personen so beschrieben werden da? Was ist das Besondere an dieser, ja?
Es waren keine Juden.
Saulus war ein Jude.
Saulus, aber die anderen nicht.
Ja.
die Samariter nicht und der Hauptmann, der Cornelius, war auch kein Jude.
Jawohl, und der Äthiopier auch nicht. Und, ja, genau. Aber es liegt noch mehr drin.
Es sind drei Vertreter der Nachkommen Noahs, also Sam, Sem, Ham, Japhet.
Jawohl. Also, Noah hat ja drei Söhne. Von diesen drei wurde die ganze Welt bevölkert nach der Flut. Dann Sem, die Linie von Sem wurde ganz speziell auserwählt, denn aus der Linie Sems kamen dann unter anderem das Volk Israel und die Juden, jawohl. Und auf wen beziehst du dann die Nachkommenschaft von Ham?
Auf den Äthiopier.
Äthiopier, kommen darauf zurück. Und dann bleibt noch Cornelius, also als Vertreter der
Japhetiter.
Jetzt könntest du das noch ein bisschen belegen, dass Äthioper effektiv Hamiten sind.
Also aus 1. Mose 10 sieht man das.
Ja, schlagen wir mal auf. Dort haben wir die Völkertafel. Da werden uns 70 Namen aufgezeichnet von den Nachkommen der drei, in Verbindung mit den Nachkommen der drei Söhne Noahs. 1. Mose 10.
Also in Vers 6 hat man die Nachkommen Hams und da heißt es dann
1. Mose 10, Vers 6, jawohl.
Und die Söhne Hams, Kusch und Mizraim und Put. Und bei Put hat es eine Fußnote, Äthiopien und Ägypten und Mauretanien.
Jawohl. Wir haben aber auch noch Kusch als ersten Sohn. Und normalerweise im Alten Testament, wenn übersetzt wird Äthiopien, zum Beispiel im Text der Elberfelder, dann steht dort eigentlich nicht Put, sondern Kusch. Kusch ist der Vorfahre der Äthiopier. Put ist eben eher korrekt wie in der Fußnote, speziell Mauretanien. Also, oder wenn wir noch ein bisschen allgemeiner sind, das Gebiet westlich von Ägypten, Nordafrika, westlich von Ägypten, dort haben sich Nachkommen von Put angesiedelt. Aber Kusch ist also Äthiopien und Mizraim, wer ist das?
Ägypten.
Das ist also noch das heutige Wort für Ägypten auf modern Hebräisch. Mizraim, Ägypten. Auf Arabisch heißt Ägypten Misr. Da haben wir im Prinzip die Entsprechung dieser Konsonanten MZR dort als Misr ausgesprochen. Das ist das normale Wort für Ägypten auf Arabisch. Kusch heißt übrigens auf Deutsch, weiß das jemand? Schwarz. Und interessanterweise kommen dann auch da die Schwarzen hier. Also im engsten Sinn eben biblisch Äthiopien, aber man kann auch davon ausgehen, dass ganz Schwarzafrika von Kusch abstammt. Aber wenn dann im engeren Sinn in der späteren biblischen Geschichte von Kusch gesprochen wird, ist das Äthiopien. Aber auch da muss man noch ein bisschen präzisieren. Äthiopien bedeutete im Alten Testament nicht genau das gleiche wie heute Äthiopien, sondern es ist das Gebiet südlich von Ägypten. Also das wäre speziell heute
Sudan.
Ja. Also der Sudan wird oft erwähnt in der Bibel.
Wie ist das eigentlich mit den Chinesen? Wie kann man die hier zuordnen?
Also, wie gesagt, wir haben da 70 Namen. Und in 1. Mose 10. Und man kann viele davon identifizieren und mit Völkern in Verbindung bringen aus Afrika. dann dem vorderen Asien und Europa. Aber die Aufsplitterung ist natürlich weitergegangen, dass zum Teil von gewissen Völkerstämmen, es ist wieder eine Abzweigung gekommen, die dann spätere Völker gegeben haben, die also immer mehr ausgewandert sind nach der Sprachenverwirrung, nach Asien und sehr wahrscheinlich auch von dort her dann auch über die Beringstraße nach Amerika. Also die direkte Nachkommenschaft jetzt für die Chinesen, das wäre schwierig hier abzuleiten. Aber man muss ja das so verstehen. Zum Beispiel nehmen wir das Land Jordanien. Woher kommen die Jordanier? Die findet man jetzt auch noch nicht in 1. Mose 10, aber später. Abraham hatte ja einen Neffen, Lot. Und durch Blutschande entstanden die beiden Söhne, die Väter der Moabiter und der Ammoniter. Die Ammoniter, das sind die Nordjordanier, der Städtename Ammon kommt davon her, und Moab Mitteljordanien. Aber da sieht man also, wie da plötzlich ein Volk durch eine spätere Abzweigung entstanden ist, ohne dass man das in der Völkertafel nachweisen könnte. Und Südjordanien, ist das Gebiet der biblisch Edomiter, und das sind die Nachkommen von, ja, ich höre Esau. Also wieder eine andere Linie, denn das ist ja die, das ist ja quasi ein Bruder von Israel selbst, von Jakob. Also so ist die ganze Entstehungsgeschichte der Völker ist natürlich etwas sehr Komplexes. Eben, da sind gewissermaßen diese Urvölker entstanden aus den drei Söhnen Noahs und dann hat es wieder Abzweigungen gegeben und oftmals eben auch starke Vermischungen. Zum Beispiel, kürzlich hat mich jemand gefragt, ja, was sind eigentlich Araber? Das ist eine gute Frage. Was sind Araber? Wie? Ja, aber heute sagt man doch, den Irakis sagt man Arabern, den Syrern, den Libanesen, den Ägyptern, den Libyern, den Marokkanern, das sind alles Araber. Aber was sind Araber? Also ich habe es so erklärt, eigentlich ist das mal zunächst eine sprachliche Beschreibung. Das sind Menschen heute, die Arabisch sprechen als Muttersprache. In all diesen Ländern da, Nahen Osten und Nordafrika. Aber verwandtschaftsmäßig ist das Ganze viel komplexer. Eben zum Beispiel die Jordanier, Araber, ja, aber sind Nachkommen von Ammon, Moab und Edom. Dann die Libanesen sind Nachkommen der Phönizier und die haben wir hier in Kanaan. Das sind Hamiten. Wir haben ja gelesen, 1. Mose 10, Vers 6, Kusch und Mizraim, das ist Ägypten, und Put, das wäre also ein Gebiet von Libyen zum Beispiel, und dann Kanaan, die Kanaaniter, die Phönizier waren Kanaaniter, also auch Libanon gehört dazu. Dann haben wir gesehen, Mizraim, also Ägypten, das sind auch wieder Hamiten. Und so sieht das also sehr, sehr komplex aus, woher diese verschiedenen Völker herkommen. Und zum Beispiel was den Irak anbetrifft, das sind Sumerer ursprünglich und aus da heraus hervor ist ja auch Abraham hervorgegangen. Er kam ja aus Ur in Chaldäa und wurde wieder ein neues Volk. Was ich mal zunächst gezeigt habe, ist, wenn man sagt Araber als Verwandtschaftsbeziehung, dann ist das nicht sehr zutreffend, denn zum Beispiel sind Israeliten näher verwandt mit den Irakern als Iraker mit Ägyptern. Denn Iraker sind Semiten, Ägypter sind Hamiten. Also, und dann kommt noch etwas dazu, dass eben im 7. Jahrhundert, als der Islam entstanden ist, das sind die Söhne Ismaels. Das sind die eigentlichen Araber. Die sind ausgeströmt und haben den ganzen Nahen Osten und Nordafrika erobert. Und die haben sich dann mit den einheimischen Bevölkerungen vermischt. Und in dem Sinn haben sie überall hin ismailitisches Blut hineingetragen. Aber zum Beispiel die christlichen Libanesen, die sagen von sich ganz klar voll stolz, wir sind keine Araber, wir sind Phönizier. Denn die haben sich ja nicht mit den Moslems vermischt und sind darum auch noch reinere Phönizier. Also das Ganze ist sehr komplex durch die ganzen Vermischungen. Aber Gott hat ja verheißen, dass Ismael ein besonders großes, mächtiges Volk sein wird und ein kriegerisches Volk, das seinen Brüdern Widerstand leistet. Und so ist es gekommen. In den letzten 1300 Jahren. Die haben also alles erobert und sich überall durchgesetzt, auch verwandtschaftlich. Nun, wir sind ja ausgegangen wegen Kusch, um zu zeigen, eben das sind also Sudan, Äthiopien, schwarze Leute. Und so ist also der Äthiopier in Apostelgeschichte 8 ein Vertreter der Hamiten. Bei Sem sind wir uns im Klaren, aber jetzt möchten wir noch etwas hören über Jafet. Jafet haben wir auch da in 1. Mose 10, Vers 2. Wie?
Das ist auch eine Fußnote.
Wo hast du eine Fußnote?
Die Goma sind Küstengebiete. Das hebräische Wort bezeichnet überall im Alten Testament die Inseln, Küstengebiete des Mittelländischen Meeres von Kleinasien bis Spanien.
Diese Bemerkung hast du bei welchem Wort?
Ja, im Zusammenhang davon, den ersten Versen.
Ah, Vers 5, jawohl, ja, die verteilten sich, ja, genau. Also das zeigt schon mal, in welche Richtung das weist, genau. Also das weist deutlich nach Europa hin. Aber zum Beispiel den Ausdruck Vers 2, die Söhne Jafets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras und so weiter. Also Gomer, da macht man die Verbindung zu den keltischen und germanischen Stämmen. Magog ist ein Volk, das sich später in Russland angesiedelt hat. Madai, das sind die Meder. Javan, das ist noch heute das Wort auf Hebräisch für Griechenland, Javan. Tubal, noch mal ein Volk in Russland, genauso wie Mesech. Ja, genau. Und dann haben wir noch in Vers 4, und die Söhne Javans, Elisa und Tarsis. Und Tarsis hat sich angesiedelt in Italien. Also das hat sich dann auch, mit dem besteht eine Verwandtschaft mit dem römischen Volk. Und der Hauptmann ist eben ein römischer. Also ob er unbedingt jetzt genau von Tarsis abstammt, es könnte nämlich auch sein, dass er griechische Abstammung hatte, weil viele Soldaten, römische Soldaten im ersten Jahrhundert in Israel, das waren, die hatten griechische Abkunft, also von Javan. Aber jedenfalls ein Jafetit. Und darum, also umso eindrücklicher, diese Auswahl da in der Apostelgeschichte, um wirklich zu zeigen, dass Gottes Gnade sich erstreckt auf alle Völker, auf alle Nachkommen von Noah, Sem, Ham und Jafet. Also nicht nur die semitische Linie, die erwählt worden war als Verheißungsträger, sondern auch auf Ham, der gar keinen Segen bekommen hatte, und auch auf Jafet, der aber nicht eine solche Segnung bekommen hat wie Sem. Alle Menschen. Und da sehen wir nochmals, eben die Apostelgeschichte will ja ein Missionsbuch sein, das uns von Anfang an den Missionsauftrag gezeigt hat, bis an die Enden der Erde. Kapitel 1, Vers 8. Gut, ist bis da Eine Frage. Ja?
Auffallend ist es einfach für mich, dass zum Beispiel Gott nicht diesen Philippus gebraucht und sagt, gehe jetzt nach Jerusalem, denn da war ja dieser Äthiopier.
Jawohl.
Es wäre ja viel rationeller gewesen, zu sagen, jetzt komm, geh nach Jerusalem, da ist einer, der ist offen, der ist extra dahergekommen. Und da sieht man, wie punktgenau, wie Gott einfach bestimmte Wege braucht, bis ein Herz offen ist, bis man sagt, so, jetzt. Ich meine, das kann man rein menschlich gar nicht nachvollziehen. Es ist logischer, dass man sagt, gut, in Jerusalem hast du viele Leute, da predigen wir das Evangelium und da wird das dann schon hören und annehmen. Aber Gottes Gedanken, die sind einfach hier ganz anders und da sieht man, wie wichtig das die Leitung des Geistes Gottes überhaupt ist.
Übrigens noch auch etwas zu dem Wort Äthiopier hier jetzt im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 8, 27. Da haben wir ja nicht das Wort Kusch, was sonst das Wort für Äthiopien ist im Alten Testament, sondern im Griechischen steht im Prinzip das Wort Äthiopier. Dieses Wort heißt ganz wörtlich übersetzt verbranntes Gesicht. Also betont effektiv die dunkle Hautfarbe. Brandgesicht könnte man übersetzen.
Ein Hinweis im Wort Gottes für Rothäute oder Gelbhäute gibt es eigentlich nicht.
Nein, aber mindestens auf die Schwarzen. Und in Jeremia haben wir ja zum Beispiel den berühmten Vers mit der schwarzen Haut, der Mohr, nicht, der seine Haut nicht ändern kann. Also das Eigentümliche, warum gibt es verschiedene Hautfarben, das finden wir in Gottes Wort. Und es kommt natürlich dauernd die Frage auf. Auch jedes Mal, wenn ich in Afrika bin, kommt die Frage. Warum sind wir so? Gibt es eine biblische Erklärung? Hättet ihr eine Idee, wie man antworten könnte? Das Problem der Rassen.
Hängt das mit dem Klima auch zusammen?
Ja, wenn du jetzt nach Afrika gehst mit deiner Familie... Die werden ja nicht schwarz und auch nicht in den nächsten 2-3 Generationen.
Ich meine das anders, dass einfach die schwarze Haut, also gegen diese Sonnenintensität oder so, besser verträglich ist, ich weiß es nicht.
Ja, also das wäre jetzt mehr die Frage nach dem Nutzen oder nach der Bedeutung, nicht nach dem Ursprung. Also der Nutzen, der ist zweifellos da.
In der vergangenen Woche hatten wir einen Bruder aus Ghana.
Ja.
Und ich habe gedacht, der muss auch schrecklich heiß sein, wenn er so braun ist, so dunkel. Ja. Aber er sagt, es ist dort viel angenehmer wie bei uns im Sommer. Wir hatten hier viel heißer, das kennen die gar nicht in Ghana.
Ja, vor allem das Trockene, das finden die furchtbar. Also ja, wenn es heiß und feucht ist, aber heiß und trocken wie hier, das ist für sie unerträglich. Aber ich meine, trotzdem, der schwarzen Farbe müsste man ja denken. Also die Leute muss man ja bemitleiden, die mit einem schwarzen Auto im Sommer herumfahren. Dann würde man denken, also schwarz ist doch wirklich das Schlechteste, denn schwarz zieht ja die direkte Sonnenstrahlung, erschluckt sie ja viel mehr, nicht? Also darum, ein weißes Auto ist in dieser Hinsicht besser. Aber auf der anderen Seite strahlt die schwarze Farbe die Hitzestrahlen. Also nicht die Lichtstrahlen, sondern die Hitzestrahlen besser ab. Das heißt also, im Schatten ist man besser bedient mit schwarzer Haut als mit weißer. Man kann also schneller abkühlen. Und in Afrika... Da sucht man ja nicht möglichst immer in der direkten Sonnenstrahlung zu sein, sondern man lebt im Schatten und dann ist das also das Idealste, weil man am schnellsten abkühlen kann. So. Jetzt aber hat Gott auch etwas gemacht für die direkte Sonnenstrahlung. Die Schwarzen haben effektiv einen Schweiß, der anders ist als der Europäer und er hat einen anderen Lichtbrechungskoeffizient und zwar viel stärker als unser. Das heißt also, die direkte Sonnenstrahlung wird durch diese Art von Schweiß viel stärker wieder reflektiert. Und das ist die ideale Ausrüstung für das Leben in der direkten Sonne. Und wir als Europäer sind ja in der mehrheitlich kälteren Zeit sind wir ja froh, wenn wir eben im Schatten, da wo man normalerweise lebt, wenn wir eine gewisse Temperatur gut halten können. Darum ist Weiß ideal für unsere Breitengrade. Also, dass Gottes Hand da drin ist, das ist mal ganz, ganz offensichtlich. Aber wie ist es entstanden? Das ist im Prinzip jetzt durch die moderne Genetik-Färbungslehre eigentlich geklärt worden. Es ist ja so, dass das Erbgut beinhaltet viel mehr Information als das, was an einem Menschen sichtbar ist. Und dann gibt es aus der Zucht das Prinzip vom Flaschenhals. Flasche ist ja so, dann gibt es einen Hals. Also man hat eine Grundpopulation, eine Bevölkerung, und wenn die plötzlich reduziert wird auf ein paar wenige Exemplare, haben wir einen Flaschenhals. Und dann, wenn die sich untereinander vermehren, dann gibt es in 2-3 Generationen neue, eine Rassenbildung. Und so hatten wir das genau mit der Sintflut, da haben wir zuerst die Grundpopulation gehabt, und dann wurde durch die Sintflut die Menschheit reduziert auf 8 Exemplare im Flaschenhals. Und die haben sich jetzt wieder in einer kleinen Population weiter vermehrt, und innerhalb von 2-3 Generationen musste das zu neuen Rassen führen. Dann haben sie sich auch wieder konzentriert in Babylon, sich vermehrt. Und dann gab es noch einmal eine Flaschenhalsbildung durch die Sprachenverwirrung, wo sie nochmals aufgeteilt. Die haben wieder nur untereinander geheiratet in einem relativ kleinen Bereich, und das führte nochmals zu einer Spezialisierung und einer Verstärkung der Rassenbildung. Aber der ganze Effekt ist unumkehrbar. Also heute kann man nicht als ein Europäer erwarten, dass wieder schwarze Haut kommt. Es gibt nämlich Verlust von Erbmaterial. Also wir sind in dem Sinne alle spezialisiert, was unser Erbmaterial anbetrifft. Aber ursprünglich war eben die Anzahl der Gene noch viel, viel zahlreicher, zur Zeit von Noah und von Adam. Und so sind die Rassen entstanden, aber wir können es nicht mehr rückgängig machen. Aber es gibt eine ganz klare Erklärung dafür. Aber wir sehen, alle Rassen kommen von Gott. Und gewissermaßen die Völkertafel in 1. Mose 10 ist ein Missionsdokument, denn es zeigt, Gott hat, da wo die Völker begonnen haben, sich zu zerstreuen, er hat sie alle aufnotiert, gewissermaßen als Gedenktafel, dass sie einmal alle mit dem Evangelium heimgesucht werden sollen. Und das sehen wir jetzt in der Apostelgeschichte. Eine Frage? Ja, gut, jetzt gehen wir mal weiter dann, Apostelgeschichte. Übrigens, im Alten Testament haben wir eine spezielle Verheißung für Äthiopien. In Psalm 68. Und das hat sich da bei diesem Kämmerer gewissermaßen schon vorerfüllt. Psalm 68, Vers 31. Wer liest?
Es werden kommen die Großen aus Ägypten, Äthiopien wird eilends seine Hände ausstrecken zu Gott.
Jawohl. Stimmt das? Ah, das ist natürlich in den anderen Übersetzungen Vers 32 wahrscheinlich. Stimmt?
Ja, genau.
Ja. Jawohl. Vers 32, ja. Je nach Übersetzung. Äthiopien, das ist also Kusch, wird eilends seine Hände ausstrecken zu Gott.
Steht,
steht das
da
nicht gleich?
Ägypten steht
zweimal Ägypten.
Aus Ägypten werden Gesandte kommen, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken.
Ah, Mohrenland, das ist Äthiopien, beziehungsweise Kusch auf Hebräisch. Mohrenland, das Land der Schwarzen. Jawohl. Und
ist das schon ein Hinweis auf das tausendjährige Friedensreich?
Ja, natürlich. Aber gewissermaßen hat sich das natürlich deutlich vorerfüllt, denn wenn wir eben hier sehen, diese Frucht aus Äthiopien, da am Anfang, und jetzt im Lauf der letzten 2000 Jahre und besonders seit der großen Mission von Schwarzafrika seit dem letzten Jahrhundert, wie viele Millionen Schwarze, Kuschiter, haben ihre Hände ausgestreckt zu Gott. Also haben wir in dem Sinn das wirklich erlebt, wie Kusch seine Hände ausstreckt nach Gott. Nun, man kann sich fragen, wie hat eigentlich dieser Äthiopier diese Beziehung gefunden zu Jerusalem? Er war ja da in Jerusalem, offensichtlich im Tempel dort, um Beziehung aufzunehmen mit dem Gott Israels. Aber wie kommt der auf die Idee, da eine Reise von vielleicht 2000 Kilometern zu unternehmen, ausgerechnet nach Jerusalem? Ja?
Wahrscheinlich hat er Gott gekannt und wollte mehr hören, vielleicht durch die Jünger von Johannes den Täufer oder sonst wer hat er vielleicht.
Gut, aber die waren ja im Land Israel. Aber wie kommt er überhaupt dazu, etwas von Jerusalem zu wissen, von dem Gott in Jerusalem?
Ja, durch seine Werke.
Gut, dass er den Schöpfergott erkennen konnte, ja. Und ist ja bekannt, wahrscheinlich, dass, oder den meisten bekannt, dass es kaum einen afrikanischen Stamm gibt, der nicht weiß, dass es einen Schöpfergott gibt. Obwohl er normalerweise ja nicht verehrt wird. Aber die Kenntnis ist da und es ist mehr die Frage offen, wie kann man überhaupt wieder Kontakt bekommen zum Schöpfergott. Aber er ist bekannt.
Könnte das auf Salomo zurückgehen und die Königin, die bei ihm war, dass die Kunde von dem Gott Israels in Äthiopien doch irgendwo bekannt war?
Es ist noch einfacher zu erklären, denn es gab in Südägypten gab es jüdische Kolonien, also gerade dort zum Sudan. Und im Gebiet eben von Äthiopien selbst gab es auch die Falascha, diese schwarzen Juden, die er vor einiger Zeit zu Tausenden nach Israel zurückgeführt worden sind. Also die direkte Beziehung, den direkten Kontakt zum Judentum gab es da ganz klar in seiner Heimat. Und so kam er also auf die Idee, durch diese Beziehung zum Judentum nach Jerusalem zu gehen. Aber wir finden nichts beschrieben über seinen Besuch in Jerusalem selbst, sondern wir finden nur, wie er nach Hause geht und offensichtlich mehr Fragen als Antworten hat.
Enttäuscht. Ich hätte mal eine Zwischenfrage.
Ja.
Nochmal auf Afrika zurückzukommen. Wie ist das eigentlich mit den Völkern da in Ruanda, mit den Tutsis? Und sind das Völker, wo mehr heidnische Götter verehren?
Jetzt über die genaue die religiöse Situation, da könnte ich nicht Auskunft geben. Wer weiß es vielleicht genau? Die beiden Völkerstämme, also ich könnte nicht genau sagen, wie stark sie missioniert worden sind und christlich sind, in Anführungsstrichen. Aber normalerweise ist das so, dass überhaupt in Afrika auch die Christianisierten, äußerlich Christianisierten, da bleibt natürlich viel, 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 viel vom Götzendienst übrig. Und es ist auch so, dass die katholische Kirche das irgendwie oft integrieren kann. Ich habe nämlich mal mit einem Schwarzen gesprochen in Afrika, mit Alfred Cockerell. Wieso sind die so zornig auf euch, weil ihr missioniert? Weil im Prinzip brauchen sie ja als Missionare den gleichen Namen für Gott wie der Schöpfergott, der ja da bekannt ist. Warum also diese massive Feindschaft der Heiden gegen euch? Und bei den Katholiken ist das nicht der Fall. weil sie ihnen erlauben, quasi weiterhin mit den Geistern Kontakt zu haben. Und was sie wütend macht, ist, dass jetzt diese echten schwarzen Christen sagen, wir brauchen all diese Geister nicht als Mittler, um zu Gott zu kommen. Wir haben den direkten Zugang zu Gott durch den Sohn Gottes. Und das macht sie wütend. Also sobald man, eben was die katholische Kirche immer wieder gemacht hat in der vergangenen Geschichte, dass das Heidentum gewissermaßen integriert werden konnte. Und das hat eben dann zur Vermischung und zu keiner klaren Hinwendung geführt. Ist also ganz tragisch. Aber darum ist es eben schwierig zu sagen, oft ist es halt so, ist eine Vermischung da von Christentum und Heidentum. Also, er ist da auf dem Weg von Jerusalem weg. Was heißt Jerusalem auf Deutsch?
Stadt des Friedens.
Jawohl, und genau da hat er keinen Frieden gefunden. Also enttäuscht, zieht er weg, ist auf dem Weg nach Gaza und da kommt ihm dann Philippus zu Hilfe. Übrigens noch etwas zum Äthiopier selbst. Er wird ja da genannt ein Kämmerer, in der Fußnote heißt es Eunuch. Das ist also... Eunuch heißt an sich ein Zerschnittener, ein Kastrat. Wobei, es muss also nicht immer diese Bedeutung haben. Eunuch konnte auch an sich ein königlicher Beamter bedeuten, aber in der Antike hat man sie eben meistens zerschnitten, damit sie keine Gefahr waren für den König. Dass sie ein Auge hätten auf die Königin. Das war der Grund, dass... Eine gewisse Absicherung. Aber das hat doch auch seine Bedeutung, dass er ein Eunuch war, denn das Gesetz gab da ganz klare Einschränkungen in 5. Mose. Schlagen wir mal auf, in 5. Mose 23. Verse 1 bis 2. Also Vers 1 einfach. Wer liest?
Es soll keiner, dem die Hoden zerstoßen sind oder der Harnstrang abgeschnitten ist, in die Versammlung Jehovas kommen.
Jawohl. Also, selbst wenn dieser Äthiopier zum Judentum übergetreten wäre, er hätte nie weitergehen können als bis zum Vorhof der Heiden in Jerusalem. Hat also keinen, als Eunuch hat er keine Möglichkeit in den Vorhof der Frauen und den Vorhof Israels hineinzukommen, wo auch die Opfer dargebracht wurden. Er war gewissermaßen ein Ausgestoßener. Und was wir jetzt finden hier in Apostelgeschichte 8, zeigt die Gnade gegenüber dem Gesetz, das da ganz klare Beschränkungen auferlegte, wie weit ein solcher Mensch Gott nahen konnte. Also der... Wir finden hier einen Eunuchen, der vollen Frieden und vollen Zugang zu Gott findet. Aber nicht durch das Gesetz, sondern durch die Gnade.
Darf ich da gerade ja? Zu dem Bastard was fragen? In 5. Mose 23 ist ein Bastard einer, der also eine Mischung aus einem Israeliten und einem Heiden, oder? Luther übersetzt da ja Mischling.
Jawohl.
Und hier steht Bastard.
Jawohl. Das ist also ein Mischling, der...
Also Israelit und Heide, oder?
Jawohl, jawohl.
Also Unbeschnittener, oder? Das heißt, werdet ihr nicht Söhne, sondern Bastarde.
Nein, das hat nicht mit beschnitten oder unbeschnitten zu tun. Bastard ist dort ein uneheliches Kind. bedeutet das? Das Wort in Hebräer 12, das du anspielst. Also, dass eben kein richtiges Kind ist, kein rechtliches Kind. Und er sagt eben, ihr seid wirklich richtige Söhne Gottes. Und darum werdet ihr auch richtig erzogen. Aber quasi dort ein Bastard ist jemand, der eigentlich gar nicht richtig zur Familie gehört und gar keine Erziehung, richtige Erziehung genießt. Also Mischling hier.
Ja, ja.
Ja.
Ich habe da eigentlich noch eine Frage, wenn man heute doch hinausgeht, das Evangelium weitergibt, hätte man doch gern, dass uns Gott sagt, du geh jetzt genau in diese Straße oder auf den Weg, da findest du den, ja, und zu dem rede. Denn da findet man, dass ein Engel des Herrn zu Philippus redet.
Jawohl.
Stehe auf und gehe in den Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, derselbe ist öde. Ist eigentlich doch eine schöne, klare Anweisung.
Die hätten auch gerne.
Das gleiche willst du dann auch.
Eine habe ich noch nie gehabt. Zum Beispiel auch dann, wie der Heilige Geist sprach zu Philippus, tritt ihm zu und schließe dich diesem Wagen an. Das ist so Jawohl. Klar, diese Anweisung. Es wäre doch schön, wenn das heute auch noch so wäre.
Das gleiche hast du auch in Kapitel 9 im Prinzip, wo der Herr selbst zu Ananias den Auftrag gibt, sich um Saulus zu kümmern. Und dann in Kapitel 10 ebenfalls bei dem Japhetit, wo eben durch eine Vision wird dem Petrus klargemacht, sein Dienst an den Heiden, und Cornelius selbst hatte eine Erscheinung von einem Engel, der ihn anwies, genau dort und dort hinzugehen. In jedem Fall war es, also mit ganz genauen geografischen Angaben, zum Beispiel auch in... auch Paulus selbst, also Saulus hatte den speziellen Hinweis, Kapitel 9, Vers 10, der Mitte. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, nein, zu Ananias ist das, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Hause des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Also auch da, genaue Angabe der Straße, übrigens, die gibt es noch heute in Damaskus, die Gerade. Also wirklich genaue Adressangaben, das bestätigt das nochmals.
Ich habe schon oft gedacht, Gott könnte doch jetzt zum Beispiel so ein kleines Kreuzlet und Punkt oder irgendwo, dass man sagt, der ist markiert, zu dem gehst du, der nimmt diese Heilsbotschaft an.
Jawohl.
Aber ich denke, es ist einfach so, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so muss eigentlich notwendigerweise auch allen Menschen dieses Evangelium gepredigt werden. Wer glaubt, wird errettet.
Ja, und das bestätigt sich auch mit Hesekiel. Gott sagt zu Hesekiel, er soll diese Botschaft, er soll die Menschen warnen, ob sie hören oder nicht. Aber er muss sie gewarnt haben. Dann ist er quasi seiner Verantwortung entbunden. Aber er muss es allen sagen. Er sagt nicht, sag's nur denen, die hören werden. Aber ich meine, das ist ja etwas, was wir noch mehr finden werden. Diese Frage in Verbindung mit der Apostelgeschichte, dass immer wieder ganz genaue Missionsanweisungen gekommen sind. Auch Paulus hatte einen Traum, sein mazedonischer Mann, der sagte, komm herüber zu uns. Und dann hat man darüber gesprochen und den Schluss gezogen, dass der Herr sie gerufen hat. Aber dann in den Briefen im Neuen Testament wird eigentlich nie dazu aufgefordert, dass es irgendwie eine Notwendigkeit ist, dass wir Visionen hätten, um Führung zu haben. Aber die ganz allgemeine christliche Lehre über Führung haben wir zum Beispiel in Römer 8, auch im Galaterbrief, Römer 8, Vers 14. Kann jemand vorlesen?
Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.
Jawohl. Also hier wird ganz, als das ganz Normale und Alltägliche hingestellt, dass Erlöste durch den Geist Gottes geleitet werden. Und man sieht immer wieder in der Heilsgeschichte, dort wo ein ganz wesentlicher Anfangspunkt gemacht wurde. Da hat Gott irgendwie auf ganz besonders überdeutliche Art geleitet. Aber das finden wir auch eben am Anfang des Christentums, diese überdeutliche Anweisung durch Visionen und Träume und so weiter. Aber was für alle Zeiten bleibt, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, uns leitet. Und so erlebt man das eben auch, dass der Herr uns wirklich auch eine innere Überzeugung gibt, zu der Person muss ich jetzt gehen. Oder das ist jetzt mein Auftrag dort und man findet das dann auch wirklich bestätigt. Also man kann nicht sagen, wir sind irgendwie einfach schlechter dran, sondern diese Führung haben wir und es ist auch wichtig, dass wir auf diese Führung durch den Geist wirklich auch damit konkret rechnen.
Es gibt ja auch die Stelle, wo das heißt, die Liebe des Christus drängt uns dazu.
Jawohl, 2. Korinther 5. Gut, das ist natürlich das Allgemeine. Überhaupt, das gibt uns die Motivation, die Energie, überhaupt hinauszugehen. Und dann brauchen wir die Führung durch den Geist immer wieder neu für alles, was wir tun.
Der Missionsauftrag im Matthäus-Evangelium geht hin.
Jawohl.
Alle Welt predigt das Evangelium.
Das ist mal ganz allgemein, aber dann muss ich wissen, wohin muss ich gehen. Oder? Einer hat plötzlich den Auftrag, er soll, sagen wir, nach Äthiopien gehen. Und der andere hat einen Auftrag genau hier. Aber so individuell führt dann der Heilige Geist.
Zum Beispiel meine Frau, die hat es also immer auf dem Herzen gehabt, die Heidi, den Menschen in der ganzen Welt das Evangelium zu predigen. Aber sie kann nicht in die ganze Welt rumfahren. Jetzt hat sie in Radolfzell CTC, da kommen wirklich Menschen von der ganzen Welt zusammen, um Deutsch zu lernen. Und das ist für sie jetzt genau, das fällt genau richtig.
Jetzt kommen sie zu ihr, anstatt sie zu ihnen.
Genau.
Schön. Ja?
Eine Frage hätte ich dazu. Wie ist es, wenn man annehmen darf, dass sich jemand bekehrt hat und er das aber nicht auf dem Herzen hat, das Evangelium weiterzugeben?
Also die frisch bekehrte Person hat das Anliegen
ja,
nicht.
Ja, so frisch ist es nicht mehr. Sagen wir mal 2 Jahre zurück und es geschieht nichts.
Ja gut, dann kann man sagen, es ist irgendwie eine Kinderkrankheit vorhanden. Ja. Ja, ich meine, die Geburt ist geschehen, aber dann, wenn ein Kind dann nicht wächst und so, dann hat man Sorge, nicht? Und dann geht man zum Arzt, da ist irgendwie das nicht in Ordnung. Und das muss man dann die Ursachen eben abklären, woran das liegt. Und vielleicht...
Oder
vielleicht
auch nicht in der Bibel liest, kein Interesse hat an der
Ja, anders. Also dann könnte das natürlich auch gewisse... Und auch kein Gebetsleben führt.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Diese beiden Dinge, die habe ich erfragt. Und... Ja, da weiß ich jetzt nicht, was ich dazu denken soll.
Ja, ja. Gut, man fragt sich dann, ob das eine äußere Bekehrung war. Irgendwie sind das doch das Früchte, die irgendwie das neue Leben zeigen, der Hunger nach der Milch, oder? Darum heißt es in 1. Petrus 2, seid begierig nach der vernünftigen Milch, wie neugeborene Kinder. Also, bei uns war es einfach so, die war nicht mal zufrieden, wenn sie am Tag bekamen. Die wollten auch nachts. Ja, aber die waren normal, deswegen. Aber wenn dann eben dieser Drang nach Milch nicht da ist, dann fragt man sich ja.
Ja, das habe ich auch getan. Das habe ich auch gefragt.
Ja.
Aber wage keinen Schluss.
Ja, ja, also ich meine, mit den Schlüssen müssen wir sowieso vorsichtig sein, aber das sind so Dinge, die man sich dann überlegen kann, hat die Person wirklich das Heil erfasst? Denn weitersagen ist ja eigentlich die Konsequenz, wenn ich schon wissen durfte und errettet werden konnte, wie kann ich das noch für mich behalten? Eben, da müsste man schon irgendwie Gespräche auch sehen, ob vielleicht sonst noch irgendwelche persönliche Probleme und so vorhanden sind, die irgendwie lähmen oder was
kann
da wirklich...
Kann es auch an der Versammlung liegen, dass die lähmend wird?
Ja, natürlich.
Nicht?
Das sollte ich auch sagen. Wenn natürlich das Vorbild nicht da ist,
ja.
Sagen wir jetzt für Missionseifer, das ist ja oft mal das, was eben andere Ansporn am Anfang überhaupt mitzugehen. Also es braucht, ich meine, die ganze Kindererziehung ist doch wesentlich eine Frage des Mitziehens durch das Beispiel.
Kann es ja manchmal sein, dass ein Gläubiger, wo vielleicht wiedergeboren ist, einfach zu wenig Vertrauen hat noch zum Herrn? Dadurch auch eine sehr große Menschenfurcht.
Ja, natürlich, das ist ein Problem, das man sehr häufig antrifft. Mhm. Die möchten eigentlich schon, aber haben irgendwie große Hemmschwellen. Und es zeigt sich dann aber in der Praxis, wenn einmal diese Hemmschwelle überwunden wird und das Bekennen beginnt, auch nach außen, dass dann normalerweise auch geistliche Fortschritte plötzlich sprunghaft.
Dass man diese Leute eigentlich auch so mittragen sollte, mitnehmen sollte aufs Missionsfeld. Und ich dachte, da dieser Vers im Alten Testament, ich weiß nicht, wo er steht, von diesen Aussätzigen, von den
Toren
Samarias, wie sie sagen, heute ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir, so wird uns Schuld treffen.
Jawohl.
Wenn schon Aussätzige, wie viel mehr, die wir doch selbst dieses große Heilgottes erfahren haben.
Und den Aussatz verloren haben.
Dass man diese Menschen einfach mitnimmt. Ich denke, es gibt einfach so zaghafte Leute, die sich da nicht so rantrauen, aber in einer Gemeinschaft können wir durchaus vorstellen, dass da der richtige Grund dann vorhanden wäre, dass sie dann das
machen. Genau. Jetzt müssen wir aber noch Pause machen. Also, fahren wir weiter. Also, wir haben gesehen, dass dieser Äthiopier eigentlich im Judentum gar keinen engen Zugang haben konnte zu Gott. Aber das hat er nun gefunden durch das Evangelium. Aber trotzdem ist noch eine Stelle wichtig in Jesaja 56, wo wir diese Gnade für das tausendjährige Reich, das Reich des Messias, ausdrücklich finden. Jesaja 56, Vers 3, kann hier mal jemand lesen?
Und der Sohn der Fremde, der sich Jehova angeschlossen hat, spreche nicht und sage, Jehova wird mich sicherlich von seinem Volke ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht Jehova, den Verschnittenen, welche meine Sabbate halten und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bunde, ihnen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich Jehova angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen Jehovas zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, einen jeden, der den Sabbat hält, dass er ihn nicht entweihe und die da festhalten an meinem Bunde, die werde ich zu meinem heiligen Berge bringen und sie erfreuen in meinem Bethause. Ihre Schlachtopfer und ihre Brandopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker.
Jawohl. Also zukünftig für das Reich haben wir da eine ganz besondere Verheißung. Jesaja 56, Verse 3 bis 8 haben wir gelesen. Also eine zukünftige Verheißung für Verschnittene und für Fremde, die einen Platz im Tempel bekommen können. Und interessant, das steht genau in der Rolle, die er gekauft hatte. Aber er war noch nicht ganz so weit, er war noch nicht bei 56, sondern eben als Philippus ihn antrifft, da war er gerade in Kapitel 53. Noch drei Kapitel vorher. Bruno, du wolltest noch eine Frage stellen.
Wir haben gesprochen über die Leitung, oder? Mhm. Durch den Geist oder durch Gott. Und du hast eigentlich immer gesprochen, dass sich Leitung jetzt bezieht auf geistliche Dinge. Wie missioniere ich und so? Und wie ist das bei den normalen, alltäglichen Dingen, braucht es da Ableitung.
Ja, ich wollte mich also nicht so verstanden haben.
Ja, das habe ich schon gedacht.
Aber es ist gut, dass du das sagst. Also die Leitung des Geistes bezieht sich nicht irgendwie auf einen irgendwie hohen Bereich obendurch, sondern auf das gesamte Leben. Und das Leben umfasst die ganz normalen Dinge des unseres Daseins, wo wir eben auch in den konkreten Sachen des Alltags die Führung durch den Geist erleben.
Und wie geht das konkret? Also wenn ich jetzt einkaufen gehe und mich frage, soll ich jetzt die Hose kaufen oder nicht? Wie weiß man das?
Reinhold?
Ich habe gerade in den vergangenen 14 Tagen über das nachgedacht, was es heißt, seid voll Heiligen Geistes. Und ich denke, ist was alles, dass mein Leben in Übereinstimmung ist mit dem geschriebenen Worte Gottes, dass ich sinne und trachte, was droben ist. Das heißt, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ich denke, das ist eigentlich voll Heiligen Geistes, dass wir hören und tun. In Bezug auf Hosenkauf ist es immer wieder die Frage, kaufe ich mir jetzt eine teure Hose? Das kommt immer wieder auch aufs Portemonnaie an, auf meinen Geschmack kommt es vielleicht an oder auch nicht. Oder ob ich so gut, ich halte mich einfach zu dem Niedrigen, zu etwas. Das muss ja nicht immer so gerade das Beste sein. Und
jawohl, obwohl, also.
Wenn jetzt jemand eine teure Anzugkauf braucht, dann hätte ich nichts dagegen. Ich selber brauche ihn nicht.
Ja.
Ist das eigentlich voll Heiligen Geistes? Sind das nicht auch nur bestimmte Momente? Also ich glaube schon, dass der Geist Gottes in jedem gläubigen Wohnung hat, aber dass er voll Heiligen Geistes ist, ist es nicht.
Ja, also wir haben beides. Wir haben Stellen, wo gesprochen wird von Menschen, die sind voll Heiligen Geistes. Und dann haben wir den Befehl in Epheser 6, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Da als Befehl. Wenn zum Beispiel, ich gebe nur eine Stelle an, von
Epheser 5 war das,
ne? Epheser 5, ja. In Apostelgeschichte 11. Vers 24, da wird Barnabas beschrieben als ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das wird als Zustand beschrieben. Und hier in Epheser 6, Vers 18, diese Verbform, werdet erfüllt, ist im Griechischen ein Präsens, Imperativ Präsens. Es gibt auch ein Imperativ Aorist. Es gibt also zwei Arten von Befehlsformen. Präsens bedeutet deutlich immer wieder. Also hier ist der Aufruf, werdet immer wieder neu erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und zwar für jede besondere Aufgabe. Also gibt der Heilige Geist eine ganz besondere Wirkung, besondere Kraft für den Dienst. Und da geht es dann um einander zu ermutigen mit Psalmen, Lobliedern und so weiter.
So sollte der Sollzustand sein.
Das sollte immer wieder neu kommen, das erfüllt werden. Und voll Heiligen Geistes, das sollte quasi ein Zustand sein. Aber zu diesem Zustand hinzu kommt, dass der Heilige Geist uns für jede neue besondere Aufgabe wieder speziell eben mit Kraft versehen will. Also wir haben beides. Zustand und spezielle Kraftgebung für besondere Aufgaben. Aber wir sind jetzt immer noch eine Antwort schuldig geblieben an Bruno. Wie?
Apostelgeschichte 6, Vers 3.
Ja.
Da geht es eigentlich um einen ganz einfachen Dienst.
Diese sieben Männer voll Heiligen Geistes, oder?
Ja.
Wobei ich würde nicht sagen, dass es besonders einfach war, weil die mussten ja die gesamten Finanzen der Versammlung Gottes verwalten und richtig verteilen nach den Bedürfnissen, nach den also solche Bedürfnisabklärungen der Geschwister, das kann ganz heikel, extrem heikel sein. Also ich will es nicht einfach beschreiben, aber doch, da waren sie, war auch nötig, dass es Männer sind, voll Heiligen Geistes, die also auch in diesen Fragen der Geldverteilung durch den Heiligen Geist sich leiten lassen. Und das gibt eigentlich auch wieder die Antwort, was Bruno gefragt hat. Also eben auch die ganz normalen Fragen, wie setze ich das Geld ein beim Kleiderkaufen und so weiter, dass man eben auch über solche Dinge betet. Aber der Heilige Geist führt individuell. Für den anderen kann das richtig sein und für mich das. Also es gibt keine, der Heilige Geist führt uns nicht dazu, dass wir uniformiert herumlaufen. Ja?
Also wenn der Bruno das erwähnt hat von der Hose kaufen, ich meine das in dem Fall so, wenn mich der Herr so führt und sagt, du brauchst nicht unbedingt eine neue Hose, gib doch das Geld für den Dienst in meinem Reich gut. Ich meine, ich kann denken, gut, ich brauche jetzt keine neue Hose, aber es gibt wichtigere Dinge, wie zum Beispiel Partnerwahl oder so, da muss ich mich natürlich schon vom Herrn leiten lassen. Da denke ich nicht einfach, ja, ich nehme jetzt die und die. Das ist so eine wichtige Angelegenheit. Aber eben Kleiderkauf zum Beispiel, da, ja, wenn ich finde, ja, die Hose, die reicht mir noch, ich gebe das Geld dem Herrn.
Gut, ich meine eben, das ist individuelle Führung, aber die sich erstreckt auch auf das Alltägliche.
Aber trotzdem, die Frage bleibt, also wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann habe ich ja nicht jedes Mal das Gefühl, ja, das ist jetzt genau richtig. Und wenn man sich das, wenn man auf dieses Gefühl wartet, oder ich bin jetzt in einem Supermarkt und muss verschiedene Dinge kaufen, kann ich ja nicht jedes Mal mich das fragen und warten, bin ich jetzt wirklich überzeugt. Und ich denke, dass das denken viele. Dann wird man ja, kommt man ja in einen Zustand, dass man sich nicht mehr wagt, etwas zu entscheiden,
na klar,
weil man das Gefühl nicht hat,
richtig, dass es richtig
ist. Und eben da ist die Frage, wie weiß man denn konkret, dass es richtig ist? Ohne in einen Zustand zu kommen, dass man überängstlich wird und
gar keinen Schritt mehr tut.
Ja, genau so.
Ja, ich meine, das normale Christenleben ist ein Leben mit dem Herrn, wo man in einem Dauerkontakt lebt, und da gibt es Dinge, da muss ich mir nicht tausendmal überlegen, es ist mir an sich klar, dass das jetzt richtig ist. Also wo ich gar nicht das dauernd in Frage stellen muss, wo ich weiß, das und das brauche ich jetzt. Eben jetzt für die ganz alltäglichen Einkäufe, nicht?
Ich meine, ich mache das persönlich auch, dass ich, also ich meine, manchmal vergesse ich es auch, muss ich auch zugeben. Also wenn ich in Eile bin, weil ich auch viel für die Familie einkaufe. Aber wie gesagt, ich bitte dann auch meine Frau, dass sie auch dafür betet. Aber ich glaube, kann man da nicht auch Korinther 13, sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hose kaufe, also eine ziemlich billige, nehmen wir mal an, und ich habe da noch eine Mühe, da damit rumzulaufen. Und und ich glaube, wenn ich alles Geld der Arme gebe und nicht Liebe dabei habe, also wenn ich dann noch das Geld, wo ich dann vielleicht da übrig habe, wenn ich eine teure gekauft habe und es nicht gern gegeben habe, dann nützt es ja eigentlich gar nichts, oder? Also wenn ich es nicht aus Liebe jetzt, wenn ich jetzt sag mal, für das Werk des Herrn gebe ich jetzt 50 Mark ab und für die Hose zahle ich 50 Mark. Ich hätte aber eine Hose mit 100 Mark hätte mir viel besser gefallen. Und ich habe noch eine Mühe, mit dieser Hose rumzulaufen und habe überhaupt keine Freude mehr, dass ich die 50 Mark ins Werk des Herrn gegeben habe. Weil dann nützt es ja eigentlich nichts, oder?
Ja, gut, ich meine, Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, 2. Korinther 9. Das ist ganz klar. Nur kann man das natürlich dann nicht als Argument gebrauchen. Immer, weil ich da ein bisschen jetzt Mühe habe, dann gebe ich jetzt nichts mehr.
So meine ich das.
Wir verstehen uns.
Ist das nicht ein bisschen, ein bisschen spitzfindig? Wenn man also meint, dass man vor jeder ganz normalen Handlung im Leben erst nach dem Willen Gottes fragen muss.
Eben, das wollte ich sagen, das braucht es gar nicht.
Ich meine, es gibt da irgendwo die Stelle, tut frisch, was vorhanden ist. Wenn ich mit Gott verbunden bin, dann gehe ich davon aus, dass ich in diese alltäglichen Handlungen im Einklang mit Gott
Das mache. Meine ich, das heißt, dass das konkret im Einklang mit dem Herrn leben. Das muss das Normale sein. Und dann gibt es die Fragen, die wirklich Fragen sind. Dann fragen wir und warten auf eine Überzeugung, die der Herr gibt. Es geht nicht darum, dass man alles in unserem Leben dauernd immer wieder in Frage stellt. sondern da kann man gar nicht mehr normal leben. Das würde ja zu krankhaften Zuständen führen. Ja. Gut, aber Führung nichtsdestotrotz etwas Wichtiges und das sich eben auch auf das Alltägliche erstreckt. Und der Heilige Geist wird genannt ein Geist des Rates in Jesaja 11, Vers 2. Eben der uns auch beraten will. Nun,
darf ich nur mal etwas sagen? Ich komme von der Hose noch nicht so ganz los. Mhm. Ist sie eigentlich sittsam? Das wäre vielleicht eine Frage. Ist es zur Ehre Gottes, dass ich so rumlaufe, dass ich wirklich grundsätzlich auch bei jedem Kauf frage, ist es nützlich? Ist es so Ehre Gottes? Ich denke, dass wir das uns fragen sollen.
Ja, die Bibel gibt natürlich in Bezug auf Kleidung, gibt sie gewisse moralische Richtlinien. Ja, genau. Und dass wir natürlich uns nach diesen Richtlinien verhalten, das sollte selbstverständlich sein. Aber innerhalb von diesen Richtlinien gibt es natürlich viel Freiraum. Und das ist eben auch völlig individuell. Unsere Persönlichkeit ist nicht ausgeschaltet, weil wir gläubig geworden sind, sondern sie wird eben, kommt eben erst richtig zur Entfaltung. Also, aber wir wollen mit der Geschichte von dem Äthiopier heute fertig werden.
Denke ich auch.
Ja, genau. Und wir haben doch gewisse Prinzipien, die wir da lernen können für persönliche Evangelisation. Also, Philippus, was tut er als erstes?
Er lief hinzu, steht hier.
Jawohl, also geht auf die Person zu und dann?
Er fragt ihn, wo er Schwierigkeiten hat.
Die Frage eben, verstehst du auch, was du liest?
Ja, vielleicht noch vorher.
Er hört zu.
Jawohl, also er nimmt sofort wahr, in welcher Situation ist die Person im Moment. Und dann der nächste Schritt. Ich würde sagen, noch weniger.
Er sucht einfach einen Kontakt, einen Einstieg.
Jawohl, also stellt ihm eine Frage. Stellt ihm eine Frage. Also kommt sicher nicht so und sagt, übrigens, da komme ich ganz speziell gut draus, wir müssen mal zuhören. Dann nochmal die Frage, verstehst du auch, was du liest? Also, er weckt Bedürfnisse bei der Person, auf die er zugeht. Und dann die Reaktion, ist sie bekannt? Nämlich?
Ja, der Kämmerer tut eigentlich seine Enttäuschung kund, dass er damit gar nicht so klarkommt.
Jawohl, also er sagt ihm effektiv, eigentlich brauche ich jemand, der mich da weiterführen kann. Und Philippus sagt nicht, da wäre ich wohl die richtige Person, sondern der Äthiopier bittet ihn, komm, dann erklär mir mal, wie das mit dieser Stelle ist. Also es zeigt uns irgendwie, das taktvolle Zugehen auf eine Person. Wir hatten eine Art von Evangelisation, das ist ja Spaghetti-Evangelisation. Das ist bekannt. Also, man lädt jemanden ein für Spaghetti, aber es kann auch etwas anderes sein. Und beim Essen so, beim freundschaftlichen Kontakt, kommen dann oft gute Gespräche zustande. Und vor einiger Zeit haben wir eine Türkin eingeladen, aber es hat dann herausgestellt, das ist eine Kurdin. Eine wichtige Nuance. Und das war also ein bisschen schwierig. Sie ging, was ein anderer Glaube anbetrifft, eben doch schnell auf Distanz. Und sie sagte auch, Bücher liest sie nicht. Also sie wollte nicht irgendwie durch evangelistische Bücher haben. Und dann kam ich mit einem anderen Buch und habe ihr gesagt, eben dass es da Prophetie gibt in der Bibel über die Kurden. Was? In der Bibel steht da was von Kurden? Ja, natürlich. Da hat sie das Buch gewollt. Also, der Einstieg war nicht irgendwie über Islam zu sprechen und zu erklären, wo sind die Fehler beim Islam und warum ist das Christentum die einzig richtige Antwort, sondern musste dort, wo ihr Problem war, ein Problem, das sich sehr, sehr deutlich herausstellt, das war Identitätskrise. Wer bin ich überhaupt als Kurdin? Und sie sagt ja auch, ist sie so verwirrt, sie hat wieder einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift und da wurde behauptet, dass sie eigentlich gar nicht richtig, dass sie gar keine Kurden wären, sondern das wäre eigentlich ein anderes Volk und so weiter. Also richtig Identitätskrise. Und dann hört sie, in der Bibel steht was von Kurden. Im Koran steht natürlich kein Wort von Kurden. Und aber das war der Einstieg, wo das Interesse wach wurde. Und so ging Philippus hinzu, er hört, wo steht die Person, was interessiert die Person, was beschäftigt sie? Und dann eine Frage stellen, nicht einfach sich sofort als der Spezialist zeigen, der alles weiß. Nein, fragen, Bedürfnisse wecken, und dann lädt er selbst ein. Und jetzt war es ja seine Schuld, der Äthiopier, dass er ihn auf den Wagen geholt hat. Nicht? Also seine Verantwortung, wenn er dann nicht zufrieden gewesen wäre. Aber er war wirklich so vorbereitet. Und wir sehen auch eben Gottes Führung im Detail, dieses Timing, dass er ihn im richtigen Moment dann trifft, kreuzt, nicht? Der ist ja schon längst losgefahren von Jerusalem her, trifft ihn genau am richtigen Ort und in dem Moment ist er gleich an Jesaja 53. Nicht irgendwie einen komplizierten Kapitel vorher, sagen wir, über den Ausspruch Gottes über Moab oder irgend so. Ausgerechnet an dieser Stelle. Jesaja 53. Und dann Vers 34.
Ich habe nochmal zu 31 noch eine Frage. Ja. Verstehst du auch, was du liest? Ich meine, diese Du-Form kann ich ja nicht so einfach so ableiten, weil es hier steht, dass ich also jetzt, sagen wir mal, zum Bundeskanzler sagen würde, du verstehst du, was du liest, oder? Da würde es ja geziemen, dass wir da diese Sie-Form wählen.
Ah ja, gut, aber auf Griechisch hat man natürlich immer, sagt man zu allen Du, ja.
Ist das die Du-Form?
Ja, auf Hebräisch auch, der König David wird immer mit Du angesprochen. Also die Sie-Form, das ist etwas sehr, sehr Spezielles, dass wir das haben im Deutschen. Also, Vers 34. Der Kämmerer antwortet dem Philippus und spricht: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Auch da ist es eigentümlich, das heißt, der Kämmerer antwortet dem Philippus. Offensichtlich hat er ihm wieder eine Frage gestellt. Aber, also nicht gerade präzis alles ihm aufgetischt, sondern irgendwie eine gezielte Frage gestellt, die dann dazu führt, dass er fragt, warum geht es eigentlich in diesem Kapitel? Also wirklich das eigene Denken bei der anderen Person, das muss gefördert werden. Und das ist eine ganz wichtige Frage überhaupt überhaupt beim Bibellesen. Dass man sich immer wieder fragen muss, erstens, auf wen bezieht sich ein bestimmter Ausspruch, bestimmtes Kapitel? Dass man überhaupt zuerst mal weiß, wörtlich, worauf bezieht es sich, bevor man die Übertragung für sich selber macht. Ganz, ganz wesentlich. Und dann, als er so vorbereitet ist, beginnt Philippus ihm anhand von Jesaja 53 das ganze Evangelium, die frohe Botschaft, zu verkündigen. Ist da noch eine Bemerkung oder Frage? Worauf weist Vers 36 hin?
Er
Vers 36.
Ja, ist doch eigentlich sehr überraschend.
Dass da Wasser war, oder?
Und dass es sich so schnell taufen lassen.
Ich meine jetzt mehr in Bezug auf die Reaktion des Kämmerers.
Dass er bekehrt hat? Dass er sich bekehrt hat?
Ja, so sehr spontan sich bekehrt hat, das angenommen hat. Aber was mich überrascht, ich meine, es heißt einfach, er hat anfangend von Jesaja 53 das Evangelium von Jesu verkündigt und dann kommt der Kämmerer zur Reaktion, oh, da ist ja Wasser, jetzt könnte ich getauft werden. Ja, ja, also offensichtlich hatte das nicht irgendwie als ein Nebenthema, das man dann vielleicht in 5 Jahren mal durchnehmen könnte, betrachtet, sondern auf dieser Reise da auf dem Wagen, das ist mit drin, also selbstverständlich, wenn er nun zum Glauben gekommen ist, zum Erlöser, von dem Jesaja schon 700 Jahre vor Christus geschrieben hat, dann muss er das auch bezeugen durch die Wassertaufe. Aber auch da wieder nicht, dass Philippus irgendwie Druck geübt hätte, sondern es kommt vom Kämmerer aus wieder. Er sagt, ja, jetzt, da hätte es jetzt eigentlich eine Möglichkeit. Jetzt könnte ich ja, oder? Schön, also nicht irgendwie eben so Druckerziehung im Glauben, sondern mit einer Selbstverständlichkeit hat er ihm das alles erklärt und der Wunsch, den Wunsch eben auch geweckt.
In Apostelgeschichte 2, Vers 41, da sieht man, dass das eigentlich etwas ganz Normales ist. So viele nun sein Wort aufnahmen wurden, getauft.
Jawohl.
Das war eigentlich, wenn jemand gläubig wurde, dass die Taufe sich anschließt.
Jawohl.
Ich denke, also klar, etwas ganz Normales in der Verkündigung.
Gehört dazu, richtig. Und was auch eigentlich aus dieser Stelle hervorgeht, sie haben da also nicht eine große Gesellschaft noch eingeladen von vielen Leuten, sagen wir, aus der Versammlung in Jerusalem und so weiter, dass sie gesagt hätten, ja, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen, ein paar Monate warten, bis wir die Leute benachrichtigt haben, die auch noch kommen könnten. Nein, spontan. Es ging also, bei Taufe geht es nicht darum, dass das irgendwie in einen speziellen Rahmen der Versammlung gestellt wird, ist nicht nötig, sondern ist eine ganz persönliche Sache, die Taufe. Mussten also nicht auf viele andere Leute noch warten, Philippus konnte ihn sofort taufen.
Nein, der Umstand war natürlich hier auch ganz besonder, dieser Kämmerer, der zog weiter nach Äthiopien, wie hätte man da eine Taufe organisieren können, oder?
Ja, natürlich.
Also das eine tun, das andere nicht lassen, scheint genau der richtige Weg zu sein.
Gut, und ganz allein war er auch nicht, denn ein solcher Mann hat natürlich eine Gefolgschaft bei sich, das ist klar.
Ja, der Cornelius wurde ja eigentlich genauso spontan nach Philippus getauft.
Ne? Jawohl, genau, aber der sofort nach der Bekehrung, allein. Ja.
Er war auch nicht allein, der Cornelius.
Wie?
Er war auch nicht allein, der Cornelius.
War auch nicht allein, genau. Jawohl, alle die da waren, war mit eingeladen, ja. Und dann kommt dieses ungewöhnliche Ereignis, dass Philippus entrückt wird. Aber es geht auch wieder in das Gleiche, was Reinhold angetönt hat. Ich meine, wer von uns hat das schon erlebt, dass er da irgendwo war, einen Dienst getan hat und dann war er plötzlich nicht mehr da, sondern entrückt. Also es gehört auch irgendwie in diese spezielle Anfangszeit, wo Gott auf ganz ungewöhnliche Art immer wieder eingegriffen hat. Aber das Schöne ist, Philippus ist also plötzlich verschwunden und der andere Mann ist nun nicht enttäuscht, sondern geht mit Freuden nach Afrika. Was könnte man daraus lernen? Für uns heute.
Dass man sich nicht an die hängt, durch die man zum Glauben kommt.
Ganz eindrücklich. Also, dass der Geist Gottes ihn sogar entrückt. Ich meine, das muss ja irgendwie eine ganz besondere Bedeutung haben. Wo haben wir schon solche Beispiele in der Bibel, wo eine Person entrückt worden ist? Das ist ja etwas ganz Ungewöhnliches. Und das zeigt effektiv also keine Mittelsperson, ein direktes, persönliches Verhältnis zum Herrn und trotzdem eben, er zog seinen Weg mit Freuden.
Korintherbrief, wenn du mal nochmal dieses Entrückt.
Ja eben, aber auch dort als etwas ganz Ungewöhnliches, Paulus sagt vor 14 Jahren, nicht wahr, und bringt das irgendwie als noch letztes Argument gegenüber den Korinthern, um ihnen zu zeigen, dass der Herr ihn wirklich als auserwähltes Gefäß benutzt hatte. Also eben etwas...
Es ist aber vorgezeichnet bei diesem Kämmerer, dass er den Weg mit Freude laufen muss. Und zwar ganz einfach, weil er selbst der Handelnde war. Philippus hat ihm nichts aufgeredet, ihm nichts eingeredet, ihn nicht überredet, sondern er war eigentlich schlussendlich doch der Handelnde, dieser Kämmerer. Ich möchte das, ich möchte sein, ich möchte jenes. Er hielt ja eigentlich, ließ den Wagen anhalten. Hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden?
Jawohl.
Also jemand hat im Nachhinein aufgeredet. Philippus hat nicht gesagt, du, das wäre jetzt eine günstige Chance. Komm, lass den Wagen anhalten. Komm und lass dich taufen. Nein, es kam wirklich von ihm selbst aus. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, um selbst dann auch am Ende zu stehen. Ungeachtet von der Person, die
Jawohl.
Zum Glaube geführt hat.
Also er hat ihn irgendwie von Anfang an gewissermaßen zu einer ihn so geführt, dass er jemand sein soll, der auf eigenen Beinen dann in Afrika einmal stehen kann. Also das ist eine wesentliche Verantwortung, die wir haben gegenüber anderen Menschen, dass wir sie nicht an uns binden, nicht abhängig machen, sondern sofort auch auf Selbstständigkeit hinarbeiten.
Auf der anderen Seite ist es doch auch nicht natürlich, dass ein junger Bekehrter jetzt alleine ist. Der sollte ja in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen kommen. Und das sieht man hier ja komischerweise nicht.
Nein, aber er hatte seinen Auftrag in... er war Angestellter der Königin. Und für ihn galt also das Prinzip von 1. Korinther 7. Wenn jemand... ein jeder bleibe in dem... worin er berufen worden ist. Also die Bekehrung bedeutet nicht einfach, jetzt muss ich die Stelle bei der Königin kündigen, sondern das war mal für ihn klar, dort bleiben. Und für den Rest sorgte der Herr.
Und dann ist noch etwas anderes. Der war doch ein ganz anderer Mensch, als er zurückkam nachher. Und der war nicht allein. Da waren so viele Leute an dem Königshof und die haben doch das gemerkt, wer weiß, für was der Herr den noch brauchen wollte.
Jawohl, und das Christentum hat ja in Äthiopien eine uralte Tradition. Also, man kann es nicht mit Sicherheit nachweisen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es eben diese alte Tradition damit zusammenhängt, dass dieser Äthiopier das Evangelium eben als erster in Äthiopien ausgebreitet hat.
Philippus aber wurde zu Asdod gefunden. Wo ist dieser Ort?
Asdod, das ist im Gebiet der Philister, ist eine der fünf Philisterstädte, also Gebiet Gazastreifen.
Gibt es da nicht heute noch? Doch, gibt es da noch Asdod?
Ja. Also eine der fünf Philisterstädte, dort hat er dann das Evangelium verkündigt.
Man könnte natürlich nur sagen, wenn das Evangelium jetzt verkündigt wird, in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Heute haben wir ja Traktat oder irgendwie etwas, was wir weitergeben, aber so, oder wird auch Evangelisation irgendwie groß eingeladen. Ich glaube, es ist eigentlich die schönste Art, einfach hinzugehen auf der Straße, in Fußgängerzone oder wo auch immer dieses Evangelium zu verkündigen. Scheint mir am billigsten zu sein. Und ja, nur, wenn ich denke, heute werden ja
10.000, 20.000 Mark ausgeben für Einladungen und dann kommt dann glücklicherweise einer oder zwei, hört sich an und geht wieder und das Geld ist weg. Heute wird ja sehr viel auch von Geld abhängig gemacht. Aber hier, das wird einfach, wird dieses Evangelium weitergegeben. Ich finde das eigentlich die schönste Art der Evangeliumsverkündigung.
Es waren aber ja wahrscheinlich die Städte da in Philistia nicht mit unseren heutigen Städten zu vergleichen. Gell?
Nein, natürlich
nicht.
Es
waren kleine Städte und es waren ja bloß ein paar im Gazastreifen.
Klar. Aber eben, ich meine, es gibt so viele Evangelisationsmethoden, man kann nicht die eine gegen die andere ausspielen, sondern wir müssen alle Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen.
Ich meine, das ist schon ein Idealfall hier, wenn man auf jemanden zugeht.
Gut, aber eben, wir haben gesehen letztes Mal, wie Philippus gearbeitet hat in Samaria, war eine ganz andere Art von Arbeit. Und hier jetzt an einem Einzelnen, wobei man eben nicht vergessen darf, dieser Einzelne war natürlich ein Faktor, also der dann multipliziert hat in Schwarzafrika.
Und er war auch vorbereitet,
jawohl.
Genau wie die Samariter vorbereitet waren.
Genau, genau.
Er ist also eingestiegen in die Arbeit,
die frühere getan haben. Und das ist schon wichtig, dass also nicht jede Evangelisationsbemühung sofort zu Bekehrungen führen muss, sondern Menschen müssen vorbereitet werden, überhaupt die Hindernisse in ihrem Herzen ausgeräumt werden. Es ist also eben ein ganzer Prozess, Evangelisation gleich ein Prozess. Und hier haben wir eben den Endpunkt dieses Prozesses beschrieben. Genauso wie letztes Mal bei den Samaritern. Übrigens zu Jesaja 53 noch etwas. Das wurde bei den im alten Judentum von den alten Rabbinern wurde das so ausgelegt, dass hier effektiv vom Messias die Rede ist. Also die Auslegung war jetzt nicht plötzlich eine neue christliche Auslegung von Philippus, dass er da das Evangelium von Jesu verkündigte, sondern das war die normale Auslegung im Judentum. Und die ganze Abänderung, dass also hier dieser Knecht, der leidet für die Sünden anderer, dass dieser Knecht das Volk Israel sein soll, diese Auslegung kommt eigentlich erst aus dem Mittelalter. Da ist die im Judentum verbreitet worden. Aber sie ist ganz einfach zu widerlegen aus Jesaja 53 selbst. Wir können schnell aufschlagen. Und zwar durch Jesaja 53, Vers 8. Der letzte Satzteil. Wer liest?
Denn er wurde abgeschnitten. Im Lande der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes, hat ihn Strafe getroffen.
Jawohl. Steht bei dir seines Volkes, nicht meines Volkes.
Seines Volkes. Der Schmutzlose 30. So, meines Volkes.
Jawohl, hat ihn Strafe getroffen. Gut. Also, hier wird dieser leidende Knecht wird deutlich unterschieden von dem Volk Gottes. Er leidet ja für die Sünden des Volkes Gottes. Also ist er nicht identisch mit dem Volk Gottes. So widerlegt der Text ganz deutlich diese Auslegung, die heute meistens den Juden geboten wird.
Das heißt, weil er abgeschnitten wurde.
Ja. Eben, das heißt getötet.
Also könnte man es so zusammenfassend sagen, im Judentum war man des Glaubens, dass dieser leidende Gottesknecht der Messias ist.
Jawohl.
Und der Philippus hat dem Kämmerer jetzt gezeigt, dass der Messias eben Jesus war.
Richtig, richtig, ja. Genau so. Und schön, wir haben noch gesehen, dass der Kämmerer ist von Jerusalem weggezogen, der Stadt des Friedens. Und hier in Jesaja 53, Vers 5, in der Mitte heißt es, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er hat also in dem Herrn Jesus diesen Frieden gefunden, den er in Jerusalem nicht gefunden hat. Ist übrigens auf Hebräisch da das Wort Shalom.
Dass der Messias bleibt in Ewigkeit. Also, dass sie gar nicht das Bewusstsein hatte, dass der jetzt leiden muss und sterbe, sondern dass sie eher der Ansicht war, dass er eine ewige Herrschaft
ja. aufbaut. Das war das große Problem für die Ausleger, dass es Stellen gibt im Alten Testament, die vom Messias sprechen, der herrscht, und andere von dem Messias, der leidet. Und deshalb hat man im Talmud, findet man, dass die Lehre von zwei Messias entwickelt. Man hat gesagt, es gibt den Messias Ben David, Sohn von David, der herrscht. Und es gibt den Messias Ben Josef, der Sohn von Josef, der leiden würde. Und natürlich war das interessanter, das mit dem Herrschenden, denn die große Erwartung war, dass das Joch der Römer endgültig abgeworfen würde. Aber die beiden verschiedenen Beschreibungen des Messias waren bekannt. Und man hat daraus eben diese Zwei-Messias-Lehre entwickelt. Und noch heute im Judentum fragt man sich, eben einerseits Sacharja 9, Vers 9 sagt vom Messias, mit der messianisch verstanden, er kommt auf dem Esel. Freu dich, Tochter Zion, dein König kommt auf einem Esel reitend. Und andererseits weiß man, in Daniel 7 heißt es, er kommt auf den Wolken des Himmels. Ja, wie soll man das zusammenbringen? Und noch heute im Judentum wird gesagt, das sind wohl zwei verschiedene Möglichkeiten. Je nach dem Zustand des Volkes geschieht das eine oder das andere. Und wir können sagen, nein, brauchen wir nicht so. Es ist genau das Richtige. Beides ist richtig. Einmal kam er auf dem Esel und er wird kommen das zweite Mal auf den Wolken. Das gleiche Problem haben sie heute zum Beispiel in der Tempelbewegung in Israel. Es gibt Juden, die sagen, wir müssen jetzt alles unternehmen, dass der Tempel gebaut wird. Und es gibt andere Juden, die sind dagegen, die sagen, nein, wir müssen überhaupt nichts tun, das wird der Messias bauen. Und effektiv gibt es ja Bibelstellen, die sprechen vom Messias, der den Tempel bauen wird. Aber es gibt auch andere Hinweise, dass der Tempel da ist, wenn der Messias kommt. Und man stützt sich auch darauf, nachdem man zurückgekommen ist von Babylon, hat man sofort den Tempel wieder aufgebaut. Man hat nicht gewartet, bis der Messias kommt. Also auch da irgendwie der Konflikt und man sagt sich, es gibt irgendwie beide Möglichkeiten. Es könnte so kommen oder so kommen. Aber die Erklärung für uns ist wieder einfach. Beides ist richtig. Der dritte Tempel wird gebaut werden und der wird dann in der Drangsalszeit zerstört werden. Und dann kommt der Herr Jesus als Messias und wird den vierten Tempel bauen. So einfach ist es. Also viele Dinge, die man im Judentum sieht und irgendwie nicht zusammenbringt, mit dem Licht des Neuen Testamentes, bringen wir sie dann wunderbar zusammen. Gut. Wir wollen noch beten miteinander.